Einen guten Nachmittag auch von mir aus und ich freue mich, hier wieder Dienst machen zu dürfen. Ist immer wieder schön. Ich würde, bevor ich anfange mit der Predigt, gerne noch beten. Ja, lieber Vater, danke, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Herr, und nicht jeder hier geht es gut. Ja, manchen sind traurig. Ich denke an Marina, Freunde von Henry. Danke, Herr, dass dein Wort zu ein jeder von uns heute sprechen möchte. Herr, dass du uns erbauen möchtest, dass du Hoffnung einflößen willst, dass du uns Kraft einflößen willst, Herr, durch deine Gegenwart, Herr, durch Worte, die du sprichst. Danke, Herr, dass du so ein Instrument wie mir auch dafür gebrauchen willst. Segne diese Zeit. Amen. Ja, vielen von euch kennen mich schon eine Weile und haben einen Eindruck von mir als Person bekommen. Viele haben auch mehr als bloß einen Eindruck von mir kommen können. Aber die meisten wissen, dass ich gerne von, über und auch mit Gott rede. Und interessant dazu zu erwähnen ist vielleicht, dass es nicht immer schon so war. Als junger 20er, über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren, wuchs in mir die Überzeugung, dass Gott will, dass ich predige. Und es fing damit an, dass ich eine besondere Erfahrung mit Gott hatte. Es war während einer Gebetszeit bei einer Jüngerschaftsschule und da habe ich zum ersten Mal ganz klar in meinem Geist Gottes Stimme gehört. Fokussiere dich auf die Wahrheit und deine Berufung wird sich von selbst zeigen. Ich hätte es mir nicht ausdenken können. Es war eine Stimme wie aus dem Nichts, in mir drin. Und dieses Wort war für mich echter, als wenn ich jetzt so zu jemand spreche oder jemand zu mir spricht. Und von da an fing ich an, begeistert zu werden von Gottes Worte, von seinen Wahrheiten. Und ich durfte erleben, wie Jesus sagte, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Und es war schwierig für mich, in dem Prozess, worin ich war, nicht von Gott zu reden. Aber der Prozess war trotzdem mit Höhen und Tiefen. Es war definitiv nicht immer leicht für mich, um im Glauben zu bleiben, nicht im Sinne von, ob er existiert oder ob Jesus für mich gestorben ist oder nicht, sondern dieses Glauben daran, dass dieses Wort, das er gesprochen hat über mich, dass es auch Wirklichkeit werden kann. Und wie ich schon sagte, die Überzeugung in mir, dass Gott möchte, dass ich predige, wuchs. Und irgendwann wurde ich hierin ganz dolle bestätigt, obwohl ich noch nie offiziell gepredigt hatte. Ich war 25, das weiß ich noch ganz gut. Und seitdem ging es nicht mehr darum, ob ich denke, dass ich dazu fähig bin, ob ich das machen kann, ob ich das richtig mache oder auch nicht, sondern ich habe mich dazu entschieden, ihn einfach darin zu vertrauen und ihnen gehorsam zu sein. Wer bin ich, um diese Berufung, wenn er mir was auftragt, abzulehnen? Wenn ich zu sehr auf mich schaue, dann tendiere ich tatsächlich dazu, das gar nicht machen zu wollen. Ich habe es also nicht selbst ausgesucht zu predigen, sondern irgendwann habe ich diese Berufung von Gott gespürt und das ist so in meinem Leben so gewachsen. Ja, und als ich mit 28 meine Frau, Katrin, wo sitzt du? Oh, da hinten. Okay. Als ich mit 28 meine Frau kennengelernt hatte, hat sie mich öfters als Ben, the Preacher Man, bezeichnet. Ich denke, dass da war auch ein bisschen Witz drin, weil manchmal hat sie gar keine Lust, mit mir über solche geistlichen Sachen zu reden. Sie wollte einfach auch andere Sachen machen. Ne? Aber da war auch viel Wahrheit drin. Da hat sich definitiv sowas wie eine Leidenschaft für das Wort Gottes so in mir entwickelt. Jedoch Predigen, so wie wir das kennen, so wie wir das hier erleben, das habe ich so erst wirklich während meiner Zeit als Theologiestudent über einen Zeitraum von 4 Jahren gelernt und entwickelt. Und direkt nach dem Studium bin ich mit meiner Frau nach Spremberg gezogen, weil wir beide innerlich merkten, dass Gott uns hier haben wollte. Und seitdem darf ich Gottes Wort unter Jugendlichen bekannt machen, so gut wie ich kann, natürlich auch mit Gottes Hilfe. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Momente es schon gegeben hat, dass ich merken konnte, dass Gott mich gebraucht, um andere Menschen zu segnen, um andere Menschen seine Worte kundzutun, boah, dann staune ich und es macht mich nur demütig. Und es ist nicht etwas, worauf ich stolz bin, in dem Sinne von was ich erreicht habe. Es ist mir sehr, sehr, sehr bewusst, dass es eine Initiative ist, die von Ihnen ausgegangen ist. Und ich hoffe, dass es hier Menschen gibt, die sich davon inspirieren lassen. Weil es ist wirklich nicht so, dass ich der Auserwählte bin und ihr nicht. Nein, das ist absolut nicht der Fall, was ich hier sagen will. Aber gut. Auch darf ich an verschiedenen anderen Orten Gottes Wort predigen, wie hier in der LKG. Einmal im Jahr oder zweimal, ne, darf ich auch hier stehen und dienen. Auch an anderen Orten. Wenn ich darüber nachdenke, ne, das Wort Gottes predigen, ne, Gottes Wahrheit vermitteln. Manchmal, um ehrlich zu sein, macht es Spaß. Manchmal macht es mir keinen Spaß. Und als ich die Woche über Predigtätigkeit nachgedacht habe, wurde mir erneut bewusst, was für eine krasse Aufgabe wir uns selbst stellen. Manchmal fühle ich mich immer noch unsicher. Naja, wir sollten reden, das ist die Aufgabe von der Theologie, ist, wir sollten reden von Gottes Wort. Wir sollten reden von Gott und seiner Realität, von seiner Wahrheit. Ne, macht ihr euch auch manchmal Gedanken darüber, was für einen krassen Anspruch wir an Predigten haben? Ne, wir sind alle fehlbare Menschen. Ich bin ein fehlbarer Mensch. Und wir alle versuchen mit dem unsichtbaren Gott in eine Beziehung zu leben, so gut wir können. Und gleichzeitig gibt es diesen Auftrag, von Gott her, an jeden von uns, von ihm und von seiner Realität zu sprechen. An jeden von uns. Und das Besondere darin ist, dass wir einen Trost erfahren durften. Heute wurde das Wort Trost auch schon öfters erwähnt. Wir dürfen nämlich merken, wie der Geist Gottes in und durch uns wirkt. Wie der Geist Gottes uns inspiriert. Wie er uns lehrt, vor allem auch durch die Bibel, ein absoluter Prüfstein von unserem Reden mit Gott. Und der Heilige Geist stärkt uns im Glauben. So Gottes Gegenwart ist so ein Trost für uns. Er imprägniert uns mit Wahrheit. Und er hilft uns, das anzunehmen. Und das kann so einen riesen Trost in uns bewirken. Das ist auch für dich auf jeden Fall ein Wort, das du zu Herzen nehmen kannst. Und der Geist der Wahrheit, ne, so wie Jesus ihn vorgestellt hatte, Gottes Wahrheit, auch wenn wir uns manchmal irren, ich werde absolut nicht behaupten, dass alles, was ich sage, richtig ist. Ich hoffe auch, dass jeder testet, was ich sage. Das ist immer wichtig. Prüft alles und behalte das Gute. Jeder Mensch ist fehlbar. Trotzdem gebraucht Gott uns. Der Geist der Wahrheit ist bei uns. Was für ein Trost, um die Wahrheit kennen zu dürfen. Eine Wahrheit, die Welt nicht hat. Nur wenn man Jesus Christus erkennt, hat man die Wahrheit in sich. Und das Wort Gottes an mich, als ich 22 Jahre alt war, fokussiere dich auf die Wahrheit, das gilt im Prinzip für jeden von uns. So allgemein ist dieses Wort eigentlich und sehr biblisch, wenn man es so nennen will. Und im Johannesevangelium wird sehr, sehr viel von dem Begriff Wahrheit gesprochen. Und auch im heutigen Predigttext wird erwähnt, dass Jesus von sich selbst sagt, dass er dazu in die Welt gekommen ist, dass er die Wahrheit bezeugt. Jesus ist in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Wahrheit in der ersten Linie in Bezug auf seine Identität, wo er herkommt, wozu Jesus da ist, was mit ihm passieren wird und wozu. Und alles an ihm, alles an Jesus, auch seine Worte, seine Handlungen, alles ist Wahrheit. Und das Besondere ist, dass die Wahrheit auch direkt Bezug zu uns hat. Und Jesus sprach von einer geistlichen Realität, worin wir uns befinden, die nur er deutlich definieren konnte. Warum nur er? Warum konnte nur Jesus das erzählen und deutlich machen? Weil er vom Gott kam. An mehreren Stellen im Johannesevangelium kann man lesen, dass er schon existierte, bevor er überhaupt geboren war. Und von wo er kam, aus dieser Dimension sprach er auch. Und Jesus sagte sogar, ich und der Vater sind eins. Und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Na, was will das über ihn und seine Beziehung zu Gott, dem Vater, sagen? Jesus verkündigte die Wahrheit, dass wir Menschen im Prinzip blind sind und wir kennen von uns aus Gottes Sichtweise nicht. Und Jesus vermittelt, dass wir Menschen in Finsternis verkehren und es nicht mal checken. Und Jesus macht vielfach deutlich, dass er dazu da ist, uns aus unserem Zustand zu befreien. Jesus war darauf hinaus, uns aus unserem Zustand zu befreien. Ne, Wahrheit bewirkt Freiheit. Das haben wir alle, denke ich mal, gehört, oder? Die Wahrheit bewirkt Freiheit. Und wenn wir die Wahrheit kennenlernen, werden wir diese Freiheit auch spüren und erleben. Und das geht nur, indem wir Jesus kennenlernen. So, wer die Wahrheit über Jesus kennenlernt, wird auch erfahren, dass Jesus eine Größe besitzt, die wir kaum mit unserem Verstand fassen können. Die 7 Ich-Bin-Worte, wovon Heidi letzte Woche erzählt hat, machen dies auch sehr deutlich. Naja, wir haben es alle hier irgendwie geschafft, die 7 Worte zu sagen. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür der Schafe, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch ihn. Ich bin der wahre Weinstock, ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Ich bin das Brot des Lebens, nur wenn ihr mir isst, habt ihr das Leben. Und das Tolle ist, dass all diese Ich-Bin-Aussagen, so wie Heidi das letzte Woche auch schon gesagt hat, ein Versprechen für uns beinhalten. Jesus ist sehr groß. Und das Johannesevangelium macht an vielen Stellen diesen göttlichen Züge von Jesus bekannt. Und es will uns herausfordern, in die Richtung offen zu werden, für wie Jesus sich selbst offenbart. Wollen wir dabei hängen bleiben, wie was wir denken über Jesus, unsere Interpretationen, oder wollen wir dafür offen sein, wie er sich selbst offenbart? Wollen wir das kleine Herz von uns öffnen dafür? Wollen wir, dass Jesus zeigt, wer er wirklich ist. Weil was Jesus auf jeden Fall will, was er auf alle Fälle will, ist, dass wir das Zeugnis über ihn, die Wahrheit, auch für wahr halten. Denn das Zeugnis verspricht über ihn, dass und sagt auch über uns aus, dass das Zeugnis verspricht, dass wir aufgenommen werden können und die ewige Gemeinschaft mit Gott haben können. Und Jesus ist so viel größer, als wir es oft vorstellen können. Er ist tatsächlich der Sohn Gottes und war, bevor er schon Mensch wurde, immer schon bei Gott. Und er lebte in dieser herrlichen Einheit mit ihm. Er wusste, wovon er redete. Wenn er sprach, das waren Worte des ewigen Lebens. Und jetzt ist Jesus da, sichtbar geworden für alle, nicht aus Eigeninitiative, weil er bekannt gemacht werden wollte, sondern weil er vom Vater gesandt wurde. Und Jesus will uns mit in diese göttliche Gemeinschaft ziehen. Dafür hat er gekämpft. Dafür lohnt es sich, sein Leben zu geben. Um die Wahrheit zu sagen, in der Wissenschaft, dass er verurteilt werden wird, dass die Menschen ihn hassen werden. Aber nur auf diese Weise können wir in diese ewige göttliche Gemeinschaft hineingezogen werden. Viele zu seiner Zeit waren begeistert von Jesus wegen seiner Worte und wegen seiner Wunder. Jesus bewirkte, dass einer, der von Geburt an blind war, wieder sehen konnte. Und einen, der schon 4 Tage tot war, überlegt euch, 4 Tage tot war, rief er wieder zum Leben. Jesus hat die Macht über Leben und Tod. Sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und es ist einfacher, sowas zu glauben, wenn jemand vorbeikommt, sowas sagen würde. Das ist nicht leicht, um das zu glauben. Aber es ist einfacher, sowas zu glauben, wenn man so eine Totenerweckung selbst mal erlebt hat. Nun, die Wahrheit über Jesus weckte natürlich nicht nur Begeisterung, sondern auch viel Ärger und Hass. Nicht, weil er gemein war oder bösartig, im Gegenteil. Sondern weil es schwierig für die Menschen war, an seine Größe zu glauben. Es war schwierig für sie, das alles einen Platz zu geben. Gotteslästerung fanden viele es und auf jeden Fall extrem grenzwertig. Und ich denke, viele von uns würden sich in deren Fall genauso darüber empören. Denn welcher Mensch darf sowas Abstruses sagen, wie: Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jemand, der sowas sagt, kann entweder nur Gott sein oder ein Lügner. Ein Betrüger. Und ich habe mich dafür entschieden, irgendwann demjenigen zu vertrauen, der nach 3 Tagen aus den Toten auferstanden ist. Ich finde, sein Wort ist sehr zuverlässig. Jemand, der nach 3 Tagen wieder lebendig geworden ist, auf dessen Wort kann man definitiv hören. Jesus macht auf jeden Fall sehr deutlich, ich darf das sagen. Ich sage nämlich nur das, was mein Vater mir gelehrt hat. Und ich sage nichts von mir heraus oder aus Selbstzweck. Alles, was ich tue, ist, um meinen Vater zu verherrlichen. Jesus wollte Gott verherrlichen und ihm bekannt machen. Warum? damit wir ihn kennenlernen, so wie er wirklich ist. Und viele Juden, vor allem die religiösen Leiter, wurden wütend auf Jesus wegen seiner Selbstaussagen. Sie meinten, hey, bevor alles noch mehr eskaliert und noch mehr Menschen sich von ihm in die Irre führen lassen, müssen wir etwas Radikales unternehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass er umgebracht wird. Wir selbst dürfen ihn nicht umbringen, da wir unter den Römern leider nur beschränkt autonom sind. Aber kommt, steckt die Köpfe zusammen und lasst uns einen Plan ausdenken. Und was dann passiert, so kurz vor dem jüdischen Passahfest, ist, dass Jesus tatsächlich festgenommen wird und vor dem hohen Priester gebracht wird für einen Verhör. Alle, die bei ihm waren und ihm nachgefolgt sind, die gesagt haben, dass sie für immer bei ihm sind, die haben ihn aus Angst verlassen. Und Jesus lässt das Unheil über sich kommen. Derjenige, der so viel Krasses über sich selbst ausgesagt hat, er lässt das Urteil über sich kommen. Er wehrt sich nicht gegen die Verachtung und nicht gegen die Ablehnung. Jesus lässt sich erniedrigen. Und auch in dieser Situation, wo er übergeliefert ist, ohne selbst zu reden, wird Gottes Wort gesprochen. Weil Jesus ist das Wort Gottes an uns. Das Johannesevangelium berichtet ganz am Anfang davon, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Und in Jesus konnten wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Aus von einem eingeborenen Sohnes. In Jesus muss so viel Gutes zu sehen gewesen sein. In Jesus wird so viel von Gottes Wesen offenbart. Und dieses Wort, dieses Herz Gottes geht an uns aus, geht aus nach uns. Und dann erscheint Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter, unter dessen Autorität Jesus letztlich verurteilt wird. Und ich finde es übrigens sehr spannend, dass der Name von Pilatus, dieses Statthalters, römischen Statthalters, in unserem Glaubensbekenntnis erwähnt wird. Habt ihr euch das auch mal gefragt, warum der Name von Pilatus in dem Glaubensbekenntnis vorkommt? Das ist, um die Ereignisse im Leben Jesu in die Geschichte zu verankern. Seine Anwesenheit, die von Pilatus in dem Glaubensbekenntnis, verleiht der gesamten Erzählung einen historischen Kontext. So Gottes Wort, seine Wahrheit, ist nicht bloß eine Sammlung von guten Gedanken gewesen oder eine Philosophie, sondern ein historisches Ereignis. Gott redet auch durch Gottes Wahrheit, wird offenbart, wird gelebt, vorgespielt in der Vergangenheit von uns Menschen. Das ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Ich möchte gerne den Predigttext, ein historisches Ereignis aus Johannes 18, 28 bis Kapitel 19, 5 vorlesen. Ich lese es aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor, es ist am einfachsten zu verstehen, auch wenn ich selbst eher der Elberfelder Bibel lese, aber der redet nicht so flüssig. Aber ich finde die Übersetzung sehr, sehr gut. Deswegen. Und lass uns versuchen, dabei zu hören auf Gottes Wahrheit. Das Wort Gottes, das sich hier vollzieht und auch zu uns heute spricht. In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des Hohenpriesters Kaiphas zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. dann hätten sie nicht das Passama essen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Was hat er getan? Und sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dann nehmt ihn mit und verurteilt ihn nach eurem Gesetz, entgegnete Pilatus. Aber wir dürfen doch niemanden hinrichten, wandten sie ein. So sollten sich die Worte von Jesus erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde. So eine kleine Bemerkung hierzu. Im Judentum war es üblich, dass so ein Verstoß, ne, wie Gotteslästerung oder der extremen Gotteslästerung, die Todesstrafe durch Steinigung vollzogen wird. Ne, im Buch Mose oder in die ersten 5 Bücher Mose kann man das lesen, wiederholt, bei solchen Fällen gilt eine Todesstrafe durch Steinigung. Aber Jesus wird, ne, so wie wir das hier gelesen haben, nach römischem Gesetz hingerichtet, und zwar durch Kreuzigung. Ne? Interessant. So, wir lesen weiter, wo Jesus durch Pilatus nach seinen Anklagen befragt wird. Und Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen, fragte ihn: Bist du der König der Juden? Und Jesus entgegnete: Bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Fragt Pilatus. Die führenden Männer, ich möchte nochmal betonen, Jesus war selbst auch Jude. Ich bin pro Juden, ja, okay. Bin ich etwa ein Jude? Fragte Pilatus. Die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Das sagt Pilatus zu Jesus. Was also hast du getan? Und Jesus antwortete, bisschen merkwürdig, aber sehr tiefsinnig: Mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. So, er sagt damit, dass er ein Königreich repräsentiert, nicht? Hört ihr das? Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Der Christentum sollte niemals mit Gewalt verbreitet werden, wenn man Jesus hier ernst nimmt. Das ist nicht das Reich, das er vergegenwärtigt. All die Kreuzzüge aus der Vergangenheit, vergiss es, das ist niemals Gottes Wille gewesen. Und Jesus redet weiter: Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Und da fragte ihn Pilatus: Dann bist du also doch ein König. Und Jesus antwortete: Ja, du hast recht. Ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Und wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen: Meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr ein Passafest, einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut: Nein, nicht den, wir wollen Barabbas oder Barabbas. Barabbas war ein Verbrecher. Und ein Nebenfakt für die, die es spannend finden: Das ist der Name Barabbas, das ist ein aramäischer Begriff und das heißt übersetzt Sohn des Vaters. Und ich will hier nicht zu viel reininterpretieren und sagen, hier, das sagt Gott oder so, aber Die Überlegung, die ich dabei habe, ist, dass an dieser Stelle, wo das Volk sich für Barabbas entscheidet, frei zu werden, um Jesus hinzurichten, ist es, als würde Gott auch sagen, ich lasse meinen Sohn hinrichten, damit ihr Söhne des Vaters werden könnt. Sogar ein Verbrecher wie Barabbas. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. So Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Ja, als würde Pilatus den Juden gegenüber nochmal betonen wollen, Jesus äußert zwar ziemlich provozierende Aussagen über sich selbst, aber er ist harmlos und eigentlich absolut keine Gefahr für unsere römische Gesellschaft. Eigentlich ist er sowas von unschuldig. Er ist bloß ein Mensch. Man soll ihn definitiv nicht kreuzigen, wie ein Krimineller. Aber ich habe ihn geißeln lassen. Reicht das für euch vielleicht? Ich denke wirklich, dass Pilatus das wollte, dass die Leute sich dafür entscheiden, um das Angebot hier anzunehmen. Und die Antwort auf diese Frage kennt ihr alle. Und in den kommenden Passionswochen, Richtung Karfreitag und Ostern, werden wir hierüber noch oft hören. Denn für die, die es nicht wirklich verstehen können, weshalb Jesus, er, der das Wort Gottes selbst zu sein scheint und Gott gleich ist, warum er dies alles über sich kommen lässt, warum würde er sich das Gefallen tun oder das Gefallen? Und Jesus, an dieser Stelle möchte ich noch eine ganz wichtige Sache betonen. Es steht in Johannes 10. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus steht dort nicht, weil er hilflos war, sondern weil er die Macht dazu hatte, sein Leben zu geben. Und an dieser Stelle kann ich nur Folgendes über diese Wahrheit von Jesus sagen. Wie das Lied vorhin am Ende. Wie groß muss Gottes Liebe sein, dass er sich freiwillig dafür entscheidet, sein Leben für uns zu lassen. Möge der Geist Gottes und der Geist der Wahrheit, den Jesus versprochen hat, uns allen in die volle Wahrheit Gottes führen und unser Lehrer sein. Amen.